ist der Fernschuss-Podcast.
Bleibt dran und Musiala! Und
jeden Montag und Mittwoch in eurem Podcast-Feed. Mit euren Hosts Jakob, Paul und Tobi.
Diego, was ist das für ein Tor? 3:1, Prädikat, absolute Weltklasse.
Was geht, Freunde? Oh, das war weird. Und herzlich willkommen zum Fernschuss-Podcast. Ich habe kurz das Intro von meinen YouTube-Videos gemacht, das hat aber nicht gepasst, deswegen kleiner Backspin. Paul und Jakob sind bei mir, was geht?
Was geht? Hier ist wieder euer Kickfestkalt.
Schöne Dreierkonstellation, Freunde. So muss das sein. Let's go. Wir haben Länderspielpause. Dementsprechend haben wir natürlich nicht den Spieltagsvorschau im Blick heute, sondern werden ein bisschen generell über alle Fußballmannschaften der Bundesliga reden. Davor möchte ich aber euch fragen, was wäre gerade jetzt bei euch so ein Zeitpunkt, wo ihr euren Big Boy verkaufen würdet, wenn er sich verletzen würde? Einfach wirklich eine reine Interessensfrage. Also Jakob hat ja Alejandro Grimaldo, Paul, ich würde mal Kimmich als seinen größten Big Boy bezeichnen, bei mir wäre es Jamal Musiala. Was wäre eine Verletzungsdauer, wo ihr sagen würdet, da gebe ich den ab, auch wenn es vielleicht keinen Big Boy mehr auf dem Markt gibt?
Gut, also wir spielen ja mit Reset, ne?
Genau.
Da muss man, glaube ich, schneller abgeben als auf eine ganze Saison gesehen, logischerweise.
Wir machen mal beides. Was wäre quasi eine Distanz für ein Reset bei uns jetzt? Und wenn wir eine ganze Saison spielen werden. Mich interessiert es einfach. Und ich glaube, viele Leute, ich meine, hoffentlich kommt es nicht dazu, aber es kann ja immer wieder passieren, dass sich mal ein Big Boy größer verletzt. Und was wäre da so eine Distanz, wo ihr sagen würdet, da muss man den abgeben? Oder da würdet ihr ihn persönlich abgeben?
Boah, das ist schwer. Sagen wir mal, Kimmich wird sich jetzt verletzen. Ich glaube, bei Reset.
Ich schmeiß mal 4 Wochen in den Raum. Hat ein Hartmuskelfaserriss, fällt jetzt 4 Wochen aus. Würdet ihr ihn... Ist halt kacke mit Länderspielpause.
Der macht mehr Spieltage, oder?
Okay, ja. Er fällt 4 Spieltage aus. Ab jetzt.
Ja, also ich sag ganz ehrlich, 4 Spieltage ist genau zwischen dem, was ich gesagt hätte. Ich glaube, bei 3 ja. Spieltagen hätte ich noch gesagt, keine Ahnung, das kann man irgendwie machen.
Ja, wäre ich auch.
Und bei fünf Spieltagen wäre für mich auch in einer langfristigen Liga so eine Sache, wo ich sage, oh ey,
das lohnt sich
vielleicht
halt,
lohnt sich
nicht. Ne?
Ja.
Nee. Also ich würde 4, glaube ich, würde ich noch machen. Und bei einer Liga ohne Reset würde ich 6 noch machen, aber nicht mehr.
Boah. Also ich überlege mal gerade, wenn wir jetzt sagen würden, keine Ahnung, wir bleiben mal bei Jakob, wir nehmen Alejandro Grimaldo, der würde jetzt wirklich 4 Spieltage ausfallen, dann fehlt er bis zum 23.11. Das ist halt schon, das sind fast 2 Monate, ne? Das ist schon crazy.
Ich meine, wenn es jetzt Szenario sofort nicht, ist, ne? Dann.
Ja. Wir haben das Szenario nicht und im besten Fall kriegen wir das Szenario auch nicht, aber ich glaube, dass ganz cool ist, mal darüber zu philosophieren. Vielleicht können wir mal eine Umfrage machen bei Instagram per Sticker. Könnt ihr gerne folgen, fernschuss.pod. Da gibt es immer so schöne Umfragen, die dann auch im Podcast entstehen, wo wir uns dann freuen, wenn ihr mit abstimmt. Ich glaube, ich würde bei 4 Spieltagen verkaufen. In unserer Liga jetzt natürlich.
Kommt darauf an, was auf dem Markt auch ist jetzt ja. In der Woche. Wenn jetzt wirklich nichts auf dem Markt ist, dann. Also,
wenn er muss ja direkt verkaufen, 30 Mio. So stockt der da irgendwie um 400.000.
Ja, ist schwer. Aber also jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, 4 über Länderspielpause würde ich es noch machen, weil dann kann man noch hat man Zeit zum Umbauen ein bisschen und 4 geht noch. Weil man jetzt nicht mehr so wie am Anfang irgendwie mit 8 Spielern spielt und 3 Lückenfüller hat. Jetzt hat man vielleicht mittlerweile nur noch im schlechten Fall einen, sonst vielleicht sogar 11, die spielen. Ja, ist natürlich immer situationsabhängig, aber ich glaube, bei 4 würde ich, also wäre halt 3 würde ich auf jeden Fall halten und 4 wahrscheinlich auch, aber da ist halt so 4-5 meine Grenze.
Fühle ich. Wollte ich einfach aus Interesse wissen, habe mich einfach interessiert. Hoffentlich fällt kein großer Spieler aus, dann müssen wir den Leuten hier die Fragen nicht beantworten, weil wir wissen ganz genau, wenn wir einen Sticker machen und Grimaldo fällt aus für 4 Wochen, dann sind 50% der Fragen im Sticker, soll ich Grimaldo behalten oder verkaufen?
Ja, aber da wir ja letzte Woche die Frage schon gestellt haben, du Jakob, Grimaldo oder Kimmich, wenn du dir einen aussuchen müsstest?
Ich habe auch abgestimmt. Ich würde Kimmich, glaube ich, auch nehmen, auch wenn ich für Grimaldo gestimmt habe, weil ich ihn habe.
Ich check's nicht.
Sehr gut.
Jetzt habe ich sogar einen Grimaldo-Besitzer, ich check's nicht. Grimaldo ist
also
doch so cool,
halt,
Mann.
Ich kenne mich, über die das Spiel spielen, ist jetzt wieder krass im Spiel integriert und macht geile Rohpunkte und ist halt Mittelfeldspieler. Deswegen hätte ich lieber
Kimmich. Ja, machen wir weiter mit Insta-Fragen. Ich kann es nicht mehr hören. Ja,
was hat er denn für einen Schnitt? Ist es so schlecht? Ich habe gar nicht.
Locker 100, weiß ich nicht, 190 oder so.
Ich glaube, die waren recht ähnlich beide, was die Gesamtheit
ist. Ja, 183.
183, ja, und Grimaldo hat 185, glaube ich. Hm. Stand jetzt. Also da wäre ich safe bei Kimmich.
Damn. Ja. Sehr gut. Bei der Insta-Frage, ich kann es nicht mehr hören.
Sogar nur 180, Grimaldo, ja. Insta-Fragen. Heute ein bisschen mehr, weil wir Zeit haben. Oder keine Preview-Show bevorsteht. Die ersten paar Fragen kommen von Eile2306, die schon sehr, sehr oft hier dabei war. Aber
beste Grüße.
Ja, liebe Grüße. Es stellt immer gute Fragen. Gibt es immer viel Mühe und auch diesmal. Auch wenn ihr es jetzt nicht fühlen solltet, was ich nicht glaube, ist mir egal, weil die sich so viel Mühe gegeben hat mit den Fragen. Deswegen werden die auf jeden Fall drankommen. Ist jetzt genannt, Skurriles aus der Bundesliga-Geschichte. Also zu Beginn erstmal ein bisschen weg von Kickbase. Ja, das sind einfach ein paar Fragen, die eben schon ein bisschen länger her sind, auch ein bisschen witziger sind. Und da können wir, glaube ich, ganz gut die ganzen Fragen abklappern. Und die zuhören, könnt ihr natürlich auch gerne mitraten und dann schreiben, ob ihr alles gewusst habt oder zumindest besser als Paul oder Tobi wart.
Das ist natürlich unmöglich, besser easy als wir beide zu sein.
Wir konnten nicht mal zwei Mannschaften aus dem Gründungsjahr nennen oder so. Ich weiß noch, als die Frage gab, das war wirklich unangenehm.
Aber das ist ein bisschen skurriler, sage ich mal. Also da wird schon ein bisschen...
Wie viele Zigaretten hatte Walter Frosch in seinem Stutzen?
Ja, sowas zum Beispiel. Krass. Also ich habe wieder nicht nachgeschaut. Ich vertraue ja einfach und denke, dass das alles stimmt. Wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm. Also erste Frage, welcher Bundesligaspieler bekam in den 90ern während eines Spiels eine rote Karte, weil er ein Plüschschwein ins Tor geworfen hat?
Wunderbar.
Gibt es auch Antwortmöglichkeiten?
Nein.
Kann ich direkt also, sagen, was bringt. Skip.
Da bin ich also ich meine, wenn ihr Antwortmöglichkeiten habt, könnt ihr schon mal nicht blamieren, dass der Spieler da nicht gespielt hat in dem Zeitraum. Aber euch wird es auch nicht weiterhelfen.
Keine Ahnung, Alter. Du könntest jetzt sagen, Simon Rolfes, Rudi Völler, Lothar Matthäus, ich hätte keine Ahnung.
Ich grenze es ein, es ist ein deutscher Torhüter gewesen.
Alright.
Das ist
so kacke. Hans-Jörg Butt war später, oder? Der war doch so zwischen 2000 und 2010 viel aktiv.
Okay, Tobi sagt Butt. Paul, was sagst du?
Mann, ich kenne halt for real, ich kenne so die Zeit so ab 2000, was da noch so abging, aber davor ist gefühlt für mich alles eine Zeit. Hier
geht's bundesligamäßig wirklich erst ab 2010 los.
Oh, wer war denn überhaupt in dem Zeitpunkt im Tor? Mein Vater hat immer so einen Kölner Torwart so gefeiert von damals, aber ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Oh, keine Ahnung. Ich sag, okay. Ich denke die ganze Zeit Jens Lehmann, aber der war's halt auch nicht. Es ist so dumm.
Komm, Hans-Jörg Butt gegen Jens Lehmann.
Also, okay, ja, dann hat Paul schon mal den ersten Punkt. Weil no es war Jens way. Lehmann.
Also, das gibt's nicht, Alter.
Digga.
Nee, das ist so random. Ich wär so sauer.
Nee, das passt.
Ey, das ist geil.
Scheiße.
Dann jetzt mal eine leichte Frage, um die Stimmung zu lockern. Welcher Verein hat in den 80er Jahren in der Halbzeitpause eine echte Ziege als Maskottchen aufs Spielfeld geführt?
Das muss ganz klar Eintracht Frankfurt sein.
Was hast du? Du machst es uns jetzt leichter.
Ja, ist doch Köln, ja. Oder? Hä?
Ja, aber ich weiß nicht, Köln hat doch immer die echte Ziege quasi am Spielrand. Also genau. Die haben das Maskottchen immer im Stadion.
Ja, aber wer soll denn sonst sein?
Also vielleicht machen sie es seitdem, aber weiß ich nicht.
Ja, Köln bei mir, safe.
Ja, ist auch Köln. Ich ziehe es nicht in die Schlinge.
Ja, ich muss auch nicht, warum wir nicht Köln nehmen sollten, aber...
Die Vereinsziege Hennes ist ein ikonisches Maskottchen und wird auch heute noch gelegentlich im Stadion präsentiert, hat sie dazu geschrieben. Ich meine, die ist, glaube ich, immer da. Aber vielleicht wurde sie da eingeführt, da steht jetzt nicht dabei. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie da das erste Mal aufs Spielfeld geführt wurde als echtes Tier sozusagen.
Ja, man steht da immer in irgendeiner Ecke und denkt so, Bruder, lass das Scheißspiel vorbei sein. Ich will wieder meinen Stall, Alter. Geht ihr mir alle auf den Sack.
Die muss ja eigentlich einen Ohrenschützer bekommen, die Arme.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die ist taub, oder? Oder ist der Adler?
Ich glaube, mittlerweile ist die taub.
Ja, ich glaube auch. Dann nächste Frage.
Warte ganz kurz, gibt es den Adler noch? Das finde ich halt hardcore ungeil. Bei Frankfurt.
Ich glaube schon. Aber ich glaube, der war echt taub oder ist taub, aber das mit der Ziege ist genauso ungeil.
Also ich glaub, beides hardcore ungeil, ja.
Ja. Aber ja, ich meine, solange man in Zoos geht oder das nicht, aber das ist jetzt ein anderes Thema.
Ich meine jetzt nicht hier den moralischen Zoo-Talk auf. Ja, ja.
Zoos oder Grimaldo?
Scheiße.
Okay. Jetzt wieder ein bisschen einfacher für euch zumindest. Welcher Spieler musste das Spielfeld verlassen, weil er auf dem Platz gegen eine Eckfahne uriniert hat?
Digga, was?
Antwortmöglichkeiten: Stefan Effenberg, Max Kruse, Norbert Meyer oder Gordon Sablic.
Keine Ahnung, Digga. Ich kenne nur den Clip, wo Robbie Fowler in der Premier League sich einscheißt und dann mit dem Arsch über den Boden rutscht, um das wegzuwischen. Kennt ihr den?
Oh Gott, nein, den kenne ich
das
nicht.
Das ist wirklich passiert. Das ist krank.
Skip.
Ja. Sag nochmal die Antwortmöglichkeiten.
Stefan Effenberg, Max Kruse, Norbert Meyer oder Gordon Sablic?
Das war Norbert Meyer.
Ich sag, das war Stefan Effenberg.
Antwort ist Max Kruse, was? Der in einem Freundschaftsspiel für viel Aufsehen sorgte.
Also, ja, ich kann es nicht mehr.
Jetzt wahrscheinlich bei diesem türkischen Verein da in Berlin.
Wo wurde er jetzt wieder? Hier so? Ich hab's vergessen.
Boah, also den Namen kriege ich bestimmt nicht zusammen, aber der spielt ja irgendwo in Berlin da Kreisliga. Ja.
Weiter.
Okay, dann welcher Verein schickte seinen eigenen Fans Sand vom Heimstadionrand als Entschuldigung, nachdem die Fans wegen eines Stadionskandals nicht mehr zum Heimspiel kommen konnten?
Ja, das ist der most random Start in dem Podcast, den wir jemals hatten.
Antwortmöglichkeiten: Hansa Rostock, Hertha BSC, FC St. Pauli oder Schalke 04.
Direkt an Hansa Rostock gedacht, lockt das direkt ein.
Wegen Sand. Keine Ahnung, ich sag Schalke. Ich will was anderes sagen.
Es ist FC St. Pauli.
Ach, Digga. Dessen
Stadion direkt an der Reeperbahn liegt und als Hafenstadion bekannt ist.
Kurz den Reeperbahn-Sand, ne? Wer kennt den nicht?
Okay, dann letzte Frage. Welcher Torwart verbrachte ein ganzes Spiel damit, die Rasenkanten des Strafraums mit seiner eigenen Spucke zu markieren, damit er seine Position besser finden konnte?
Digga.
Antwortmöglichkeiten: Manuel Neuer, Oliver Kahn, Jens Lehmann oder Tim Wiese.
Also.
Digga, Neuer safe nicht.
Nein, Neuer nicht.
Oh, Tim Wiese war auch crazy, aber ich glaube nicht, dass der da rumgespuckt hat. Es kann nicht wieder Jens Lehmann sein, deswegen sage ich Oli Kahn.
Ich bin der auch Maniac. Bei Oli Kahn.
Es ist wieder Jens Lehmann.
Digga.
Und gleich auch wieder derselbe Satz drunter, der oft für seine kuriosen Aktionen bekannt war.
Der Kettensägenmann, Alter.
Das ist echt krass. Ja, danke für die Fragen. War mal ein bisschen was anderes. Dann machen wir einen Hardcut und gehen direkt in der Kickbase-Frage rein. Von joris.ltz: Was spricht gegen ein Auktionssystem bei Kickbase, also wie bei FIFA? Jetzt ist es gerade ja so, dass man nicht weiß, wer wie viel bietet. Also, dass man bei FIFA, ich weiß nicht, ob Paul das weiß.
Ich weiß.
Okay, dann für die Zuhörer, die es nicht wissen. Wenn man da 30 Sekunden Restlaufzeit hat, dann wird immer, sobald jemand bietet, die Zeit wieder auf 30 Sekunden erhöht, auch wenn es nur noch eine Sekunde Rest theoretisch wäre. Und man sieht eben, was geboten wurde. Also, ja. Es wird immer auf 30 Sekunden verlängert und jeder kann sich immer hochbieten, wie bei einer Auktion eben auch.
Das stelle ich mir ja so stressig vor.
Das wird nicht funktionieren.
Also, es wäre zum einen lustig, sich das mal anzuschauen. Aber dann müssen alle Manager in einem Raum sitzen.
Alter. Also zum einen wird es niemals, das wird niemals funktionieren, weil bei FIFA einfach das Volume an Spielern, die auf den Markt kommen, also exorbitant größer ist. Da sind ja teilweise in der Hochphase mehrere Millionen Items auf dem Markt. Bei Kickbase gibt es insgesamt, glaube ich, 300 irgendwas Spieler. Also da laufen auch deutlich weniger ab. Und es wäre halt schon direkt ein kranker, stell dir vor, du arbeitest einfach während der Zeit. So, du willst einfach ein Spiel haben um 13 Uhr, jemand überbietet dich um 1 Euro, du hast wirklich keine Möglichkeit, auf dein Handy zu gucken. Also allein deswegen wird es schon nicht funktionieren. Aber was sich die Leute auch generell oft gewünscht haben, ist so dieses, dass das höchste Angebot halt einfach, in Anführungszeichen, gewinnt, aber letztendlich ist ja kein Unterschied. Also du kannst ja trotzdem das Angebot eine Sekunde, bevor der Spieler abläuft, reinsetzen und ja, bin ich gar kein Freund von, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube auch nicht, dass das funktionieren würde für die Art und Weise, wie Leute Kickbase managen. So, für mich als Cracky würde es funktionieren, Weil ich auch nicht 24, ich meine, was wäre nachts, Digga? Davor, du pushst dir nachts den Vorteil bei einem Trading-Spieler, einen Wecker um 1 Uhr, was weiß ich, zu, oder 4 Uhr morgens zu stellen. Und ja, um da einfach nochmal 1 Euro mehr zu bieten, als der höher geboten hat. Und dann try hattest du da, weil anderer sich den Wecker auch gestellt hat, eine halbe Stunde lang nachts, die Augen fallen halb zu, du hältst sie mit so Stäbchen offen und bietest da mal 1 Euro mehr, bis du irgendwann einen Spieler hast. Nee, ist kacke. Wird nicht funktionieren.
Ich würde meine Nachtschichten noch mehr fühlen als
Alter, der Trading-Boss.
Da wärst du einfach komplett überlegen. Kannst einfach in den frühen Morgenstunden stichst du jeden aus.
Es wäre aber mal interessant zu sehen, wie hoch dann die Spieler weggehen. Ja, das wäre doch safe höher, weil man da nicht will, so dass der es kurz drüber bekommt, dann noch zweimal bietet und das macht dann jeder. Und
oh,
dann,
wird mich das auch.
Ich glaube, dann kann man nicht aufhören.
Ich mache das in FIFA schon nie, weil ich wirklich bei mir ultra das Trigger-Potenzial auslöst. Und dann stell dir vor, da läuft irgendwie, keine Ahnung, läuft Spieler XY um 20 Uhr ab und dann letzten Endes bieten da zwei Manager sich die ganze Zeit hoch und du bist einfach nur so, Junge, verpiss dich, ist mein Spieler, geh weg.
Ja.
Naja, ich glaube nicht, dass das funktionieren würde.
Ja, es geht ja zeitlich auch nicht, das stimmt.
Nee. Aber es wäre lustig, gut, auf jeden Fall.
Ja. Dann eine kombinierte Frage von Rodri ZYZ und Dirty Mike unterstrich 14. Die drei schlechtesten,
oder was?
Sick name, Bro.
Ja, die drei schlechtesten Trainer aktuell, also wer coacht am schlechtesten, und von Dirty Mike die erste Trainerentlassung, das kann man ja gut kombinieren.
Alright. Drei schwächsten Trainer, Paul. Wen hast du direkt im Mind? Bei mir, ich denke direkt an Gary, Alter. Obwohl der eigentlich,
ja,
keine Ahnung, es ist schwer, bei dem rauszucallen, inwiefern das jetzt an der Mannschaft liegt, inwiefern das an ihm selber liegt. Aber ich finde ja, also wir müssen nicht drüber streiten, glaube ich, dass Materazzo die klare Nummer 1 ist.
Ja, auch für die Trainerentlassung, oder?
Ja. Also wenn, das ist halt wieder, das kam jetzt schon so häufig vor. Du bist eigentlich an dem Punkt, wo du sagst, es führt kein Weg dran vorbei, dass der jetzt endlich fliegen muss und dann spielt die 1-1 gegen den VfB Stuttgart auswärts. Das kannst du keinem erzählen. Also der hat da echt immer schwarze Magie am Laufen. Ich weiß nicht, was der da in seinem Keller zusammenbraut vor den Spielen, bevor er entlassen wird. Aber der rettet sich da jedes Mal wieder durch. Das ist völlig absurd. Also Materazzo ist bei mir ganz, ganz oben auf dem Zettel. Dann Gary Seoane für mich auch. Nicht unbedingt mit einer Entlassung, weil ich glaube, ich weiß nicht, was da die Ambitionen sein werden. Aber ja, ist auf jeden Fall für mich auch der mitunter schwächste Trainer in der Bundesliga bisher. Viele werden jetzt Nuri Sahin sagen. Ich glaube, Jakob geht da dagegen. Ich glaube, Jakob ist so ein kleiner Schein-Fan, oder?
Ich würde ihn nicht als drei schlecht, also bei den ich schlechtesten drei, glaube ich.
Sag nur,
aber ich finde es auch kein Fan. Ja, es halt Dortmund ist, aber ich meine, das war, wenn so lang Champions League gut läuft, kann man gefühlt den eh nicht absägen. Und ja, das wäre auch viel zu früh.
Ja, ganz Dortmund ehrlich. Sag ruhig.
Dortmund spielt gefühlt für mich einfach wieder Champions League-Brille die ganze Zeit. Deswegen.
Ja, die spielen ja keine Kacksaison.
Ja, die spielen halt keine Kacksaison und in der Bundesliga sind die Auftritte halt schlecht, um dann halt in der Champions League wieder voll abzugehen. Keine Ahnung, da jetzt Schein strikt rauszudrehen, finde ich besonders zu diesem Zeitpunkt schon ein bisschen wild. Mhm. Bei Seoane bin ich dabei, bei Materazzo bin ich dabei.
Der dritte ist halt echt schwer, ne?
Ja.
Ich sag trotzdem, gemessen an dem Kader, den man hat, sage ich einfach Nuri Sahin. Weil ich sonst keinen schlechteren habe. Nicht unbedingt, weil ich ihn mega kacke finde, aber ich wüsste halt nicht, wer gemessen an den Ambitionen einen schlechteren Job macht bisher.
Ja, das stimmt. Kann ich verstehen. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich gehe mit einem Jes Torup. Ja. Den mag ich erstens nicht und keine Ahnung. Ich finde auch, dass da das Spiel überhaupt nicht weiterentwickelt wird und der ist jetzt auch schon wirklich eine Weile da.
Ich finde bei Jes Torup, der hat halt so einen absoluten Ranzkader und macht da echt noch was draus. Also ich finde, Augsburg ist keine gute Mannschaft qualitativ und der macht da echt einen ganz guten Job und hat auch schon in den letzten anderthalb Jahren eine sehr gute Entwicklung da beim Verein hingelegt. Es ist halt immer noch kein geiler Fußball, der gespielt wird, aber es ist trotzdem zu erkennen, dass er auf Probleme eingeht, auch gerne mal einen Leistungsträger streicht etc. keine total wirren Entscheidungen damit drin hat. Also ich finde, der macht das gemessen an den Erwartungen nicht verkehrt. Aber wie gesagt, ich will auch nicht sagen, dass jetzt Nuri Sahin da Scheiße baut. Also, ich glaube, wir waren recht schnell bei Seoane und Materazzo und der dritte ist halt völlig offen.
Ja, ich würde einfach Zeitler in den Raum werfen, weil die Hacker letztes Jahr mit einem Punkt und nur ein Unentschieden und 8-6 Niederlagen haben in den 7 Spielen, die er da hatte. Ich meine, der Kader ist auch nicht gut, aber trotzdem ist man schlechter als die Aufsteiger momentan und dann kann man, glaube ich, ihn auch ein bisschen anzählen zumindest.
Du hättest mir 5.000 Euro bieten können, ich hätte dir nicht sagen können, wie der Trainer von Bochum heißt. Ich schwöre.
Sehr gut. Wie heißt der von Pauli?
Blessin. Guck mal hier.
Sehr gut.
Aber der von Kiel weiß ich schon wieder nicht.
Marcel Rapp.
Siehst mal.
Okay,
wusste,
dann.
Ich habe die letzten beiden Mannschaften angeschaut und ich wusste, okay, ich werde keinen von beiden nennen, weil ich weiß die Trainer nicht.
Sehr gut.
Kiel macht ja nicht kacke, aber Bochum hätte man echt noch mit reinwerfen können, weil ein Punkt ist echt schon bodenlos.
Dann nächste Frage, dom-sz-03, der auch schon öfter da ist. Ist es keine richtige Frage, sondern eher so ein Vorschlag, was für ihn nützlich wäre. Wenn man einen Spieler kauft, sieht man die Angebote der drei folgenden Manager im Spielerchat. Also die höchsten drei Gebote sieht man und der Beste bekommt es logischerweise. Fändet ihr das gut oder eher so, wie es ist?
Ich finde es auch nicht geil, aber das wäre was, was funktionieren würde. Also das könnte man ja easy machen. Ich meine, letzten Endes verrätst du dann nur so ein bisschen deine Philosophie oder deine Beat-Philosophie. Erkennst vielleicht noch so ein bisschen die Beat-Muster der anderen Manager noch besser. Aber das würde ja den Gameflow nicht stören. Also was hast du davon für einen riesigen Vorteil, wenn da die drei Angebote dabei stehen? Ich brauche es jetzt persönlich aber auch nicht. Wenn ich, keine Ahnung, wenn es knapp war, ist cool, aber juckt. Und wenn es groß war, der Unterschied zum Zweitbietenden, dann bin ich eher noch abgefuckt. Wenn jetzt, keine Ahnung, ich biete irgendwie 15 Millionen und jemand anderes 13 und ich denke mir so, ah shit, Mann, hätte ich mal gut sparen können. Würde mich nicht stören, wenn es so wäre, aber ich brauche es auch nicht.
Ich bräuchte es auch nicht. Wie Tobi schon sagt, lustiges Feature. Macht natürlich das Spiel überhaupt nicht anders als vorher, aber ja, weiß nicht, ob das jetzt irgendwem was bringt. Keine Ahnung. Ich meine, die meisten schreiben ja bei uns auch sowieso, wenn es wirklich richtig knapp war oder bei auch den großen Spielern, wenn es interessanter wird, aber weiß nicht. Also ich bräuchte es nicht.
Ich mag diese Anonymität. Ja, ich finde das cool.
Ja, ich finde auch cool, wenn es nicht da ist. Also ich wäre eher dagegen. Zum einen, weil man dann eben, wenn man jetzt sieht, dass man mehr drüber ist, glaube ich nicht so schlimm, vor allem wenn es 16, 14 ist, finde ich jetzt nicht so schlimm, aber wenn man knapp drunter ist, dann fuckt es ja manchmal schon ab und dann, keine Ahnung, will ich nicht unbedingt, dass es immer dasteht und man dann irgendwie noch aufgezogen wird oder man halt sieht, dass man den auch wollte, keine Ahnung, das ist, glaube ich, anonym schon cooler, finde ich. Gut, dann nächste Frage von Philipp Weiß, auf die konntet ihr euch ein bisschen vorbereiten, weil sonst wäre es ein bisschen zu viel gewesen oder zu schwer, das so schnell zu entscheiden. Matchups nach der Länderspielpause und ihr Einfluss auf Marktwert der einzelnen Spieler, das lassen wir weg, weil das jetzt nicht so relevant ist oder weil das damit zusammenhängt, sondern wir haben jetzt gesagt, die besten fünf Mannschaften mit dem besten Matchup in den nächsten drei Spielen nach der Länderspielpause. Also wen sollte man da auf dem Zettel haben oder sich über die Länderspielpause am besten auch ein paar Spieler da holen. Yes. Da kann Tobi gerne mit Platz 5 anfangen.
Ich darf, wir machen 3.
3, sorry.
Okay, ich dachte gerade schon, ne? Panik bekommen.
Ich
habe in der Vorbereitung nicht ganz gecheckt, was jetzt genau gemeint ist, deswegen habe ich zweimal verschiedene Sachen aufgeschrieben. Ich habe einmal die drei besten Matchups für den generell nächsten Spieltag aufgeschrieben und dann das, was du gerade gesagt hast, die drei besten Mannschaften für die nächsten Wochen nach der Länderspielpause. Ja.
Das zweite
war gemeint.
Ja, das richtig, erste, ne? Machen wir nächste Woche sowieso.
Perfekt. Richtig, hier, schöner Plug hier für unsere Episode nächsten Mittwoch. Auf Platz 3 habe ich Heidenheim. Ist, glaube ich, recht kurz gesagt. Die haben echt coole Gegner. Ich habe da einfach ein bisschen Schiss vor Rotation mit Gladbach, Hoffenheim, Kiel und Wolfsburg. Ist nicht verkehrt, aber ich glaube, die Rotation bei Heidenheim ist irgendwie, gerade bei den Spielern, die dann Relevanz haben, ein bisschen ekelhaft. Deswegen sind sie bei mir auf der 3 gelandet. Ich sage aber trotzdem, dass das eine Mannschaft ist, auf die man absolut mal gehen kann.
Ich habe auf Platz 3 Borussia Dortmund. Ich glaube, dass die Matchups jetzt echt nicht so verkehrt sind. Jetzt als erstes gegen Pauli, dann gegen Augsburg, dann gegen Wolfsburg. Alles drei Vereine, die relativ weit unten in der Tabelle stehen, die wenig Punkte bis jetzt geholt haben. Kann für Dortmund natürlich auch immer schwierig sein, aber ja, ich glaube, dass es ein ganz gutes Programm ist, um reinzukommen und noch ein paar Punkte zu holen. Ich bin auch generell eher danach gegangen, okay, wo sehe ich die meisten Punkte oder die sicheren, ja, plus 15 Siegchancen. Ich habe jetzt weniger auf das Team geachtet, wie die rotieren oder sowas, sondern einfach, okay, zack, Mannschaft, wie geil ist das Matchup und wie sicher können die drei davon gewinnen.
Ja, du kannst gleich weitermachen mit deinem Platz 2. Ich lasse dich da freien Lauf. Ich mische mich da nicht ein.
Ja, ich habe auf Platz 2 den VfL Wolfsburg. Einmal gegen Bremen, dann gegen Pauli und gegen Augsburg. Sind alles coole Matchups. Gegen Bremen wahrscheinlich relativ ausgeglichen. Gegen Pauli und Augsburg schätze ich einigermaßen überlegen. glaube, dass man da coole Punkte reinfahren wird, besonders jetzt nach dem letzten Spieltag habe ich das Gefühl, da kann sich was entwickeln, besonders mit Amura und Wind und so. Ich fand, das sah schon alles ziemlich cool aus, hat sich cool eingespielt und denke, dass man so über die nächsten Spiele, ich glaube, danach kommen noch ein paar, auch einen guten Flow entwickeln wird.
Ja, ich habe Wolfsburg sogar auf die 1 gepackt. Sind für mich die Mannschaft, auf die man aktuell setzen kann und setzen sollte. Sind zum einen, darauf habe ich halt auch geachtet, die beste Mannschaft von denen, die besten Matchups haben. Also, ja, wir können ja ruhig alles sagen. Ich habe noch die TSG Hoffenheim mit dabei, die habe ich auf Platz 2. Die gefallen mir halt einfach immer noch nicht. Also, auch wenn die jetzt random gegen Stuttgart 1-1 gespielt haben, ich bin da einfach extrem skeptisch. Habe die halt natürlich trotzdem hier auf Platz 2. Das heißt ja trotzdem, dass die geile Matchups haben und durchaus cooles Punktepotenzial haben. Aber gerade den Ansatz, den ich mit Wolfsburg da in den letzten Wochen, oder den wir mit Wolfsburg da in den letzten Wochen beobachten konnten, gerade mit Jonas Wind, der jetzt auch nochmal richtig geil da eingefügt hat, mit Amura, der einfach wirklich Mini-Mamouche ist, der gefällt mir unfassbar gut. Habe ich auch schon das ganze Jahr über gesagt, ich finde den richtig geil. Sind für mich klar die beste Mannschaft, auf die man in den nächsten Wochen gambeln kann. Noch dazu halt keine Rotation. Das ist dann auch nochmal ein Faktor, der da auf jeden Fall reinspricht. Ich finde Wolfsburg gerade die mit Abstand punktattraktivste Mannschaft, plus die haben danach halt, wie du sagst, noch zusätzlich geile Matchups. Also eigentlich haben sie eigentlich nur in den nächsten, ja, 8 Spielen ein scheiß Matchup und der Rest ist wirklich machbar. Dementsprechend Wolfsburg für mich die klare Nummer 1.
Ja, ich habe tatsächlich Heidenheim auf der 1, weil man halt gegen Platz 14, 16 und 17 der Bundesliga spielt und die einfach einen super soliden Job machen. Die sind 9. direkt hinter Stuttgart. Ich wüsste nicht, warum man sehr viele Punkte da liegen lassen sollte. Frank Schmidt macht das unglaublich gut, sage ich jetzt irgendwie wöchentlich schon. Finde, auf die kann man sich sehr, sehr gut verlassen. Und aus genau dem Grund habe ich Hoffenheim eben nicht drin. Wenn man Platz 16 ist und wirklich eine Kacksaison spielt bis jetzt, braucht man sich nicht wundern, dass Pauli und Heidenheim für mich jetzt nicht unbedingt leichte Matchups bei der TSG sind. Vielleicht hat man eine gute Chance gegen Bochum, aber ich sag ganz ehrlich, wenn wir nächste Woche Championship aufstellen, wenn dann Bochum am Start ist, also von Hoffenheim und Bochum wird es kein Spieler mehr reinschaffen.
Oh doch, da habe ich Bock.
Kranker Teaser.
Wen willst du denn da aufstellen?
Grealish, Kramaric, die dann beide ausfallen spontan.
Also ich stelle da keinen auf. Ich habe mir gestern gedacht, ey, LSP ist eigentlich immer übelst geil, um sich irgendwelche Gambit-Spieler vom Freitagsspiel zu holen. Kann Borussia Dortmund sich jetzt endlich mal verpissen von den Freitagsspielen? Ich habe keinen Dortmund-Spieler. Warum kriegen die ganzen Freitagsspiele? Gib mir doch coolere Mannschaften, Mann.
Ja, und Bremen spielt nur sonntagsgefühlt.
So nervig, Alter.
Sonntag 17:30.
Ich habe so nirgendwo BVB-Spieler. Die Aufstellung juckt mich nicht. Gib mir doch andere Mannschaften.
Der ist das schon abgelaufen?
Ja, der ist abgelaufen.
Okay.
Dann, David hat ihn gekauft. Okay. Das ist Prima Kimi.
Nice.
Dann danke für euren Einblick hier. Ich glaube, das wird vielen helfen. Das ist immer, glaube ich, ganz gut, wenn man so einen Überblick hat, auf welche Spiele man da gehen kann. Dann noch als abschließende Frage von Willi-Wilbers. Wie wäre es mal mit einem Start-Bench-Cut pro Team? Liebe Grüße aus Osnabrück. Liebe Grüße zurück. Ich habe das ein bisschen eingegrenzt. Wir machen auf jeden Fall nicht alle Teams und ich habe euch auch 3 Spieler rausgesucht und ihr müsst entscheiden, wen ihr starten würdet, aus Kickbase-Sicht, wen ihr auf der Bank halten würdet und wen ihr verkaufen würdet. Ich glaube, so macht es mehr Sinn, als die Spieler-Teams einfach blind durchzugehen. Dann, hey Paul, hast du es auch verstanden, ja, oder?
Ja, habe ich verstanden. Mein Mikrofon hat mein Yes wieder nicht rausgecuttet.
Ah ja, okay, dann fangen wir an mit Pauli, und zwar Metz, Wahl und Afolayan.
Damn.
Ist also, ich habe jetzt nicht die Starspieler genommen oder ja, so. Weil
ich starte Metz, ich benche Afolayan und ich verkaufe Wahl.
Ich weiß gar nicht, Afolayan hatte doch schon ziemlich klar die Nase jetzt vorne auch im Sturm, ne?
Er ist gesetzt, aber ist halt scheiße. Also eher nicht, aber halt Pauli-Offensive, ich weiß nicht.
Ja, aber die Verteidiger, die holen sie jetzt auch echt nicht raus. Keine Ahnung, ich glaube, ich gehe sogar mit Afolayan, pack Mates auf die Bank und Wahl würde ich auch verkaufen. Also Wahl finde ich sehr, sehr unattraktiv.
No front gegen Wahl, der wird uns alle hops nehmen, ne? Aber das ist der schlechteste Innenverteidiger in der Bundesliga.
Ja, und chill.
Von den Startelf-Spielern, nenn mir einen schlechteren.
Ein Soki.
Von den Startelf-Spielern, nenn mir einen schlechteren.
Ja, der ist ja gesperrt, dann würde er spielen sonst.
Das ist jetzt 60er Average für 8,5 Millionen, ist auch echt, also keine Ahnung.
Ich würde 10 zahlen, wenn ich Felix wäre.
Oh Gott. Ruhig, nee, ruhig.
Dann jetzt gehen wir mal hier in die Hot Zone, in die Gladbach-Area, in die Liebesbrille von euch zwei.
Chanchara.
Stöger, Kleindienst oder Onora? Oder und Onora?
Boah, das ist doch todes-easy, oder?
Stöger, Startelf, Kleindienst, Bank, Onora verkaufen.
Easy.
Okay. Onora safe, besser im Schnitt als Kleindienst nach der Saison.
Auf gar keinen Fall, der fällt immer
und
aus.
Und weniger Spiele.
Kommt hier zur 60. raus, ja.
Ja, Schnitt ist wichtiger. Dann weiter. Also, Tobi, du findest Stöger besser als Kleindienst?
Ja, okay. Das ist ja nicht meine Frage.
Okay. Du machst Kleindienst also nicht.
Aber nee, ich bin dieses Jahr ein rationaler Mensch.
Ja, ja.
Stöger, by the way, ist bei 30 Millionen.
Super.
Hast du Plus gemacht.
Cool Story, Bro.
Ja. Ja, danke.
Dann Augsburg. Claude, Maurice, Onyeka und Isende.
Drei Baller, Alter. Die einzigen drei Baller, die im Kader haben.
Onyeka, Isende.
Also ich finde alle trotzdem nicht geil. Ich finde auch deinen Onyeka, oder den du jetzt an Felix verkauft hast, auch wieder für dickes Cash. Ne? Finde ich auch nicht so geil. Aber ich würde trotzdem Onyeka starten, Isende auf die Bank packen und Claude Maurice gibt mir geile Vibes, aber der hat bisher ein Spiel gut gemacht. Also don't know, ob ich den da irgendwie höher packen würde, würde ich auch verkaufen.
Ich würde Isende starten, Onyeka auf die Bank setzen und Claude Maurice verkaufen. Ich glaube, Onyeka, keine Ahnung, ich fand es auch cool, wie er gespielt hat, aber der bleibt im Laufe der Saison, bleibt er für mich ein Mittelfeldspieler von Augsburg. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man so ein Average in irgendeiner Form halten kann oder auch so Performances, deswegen wäre ich bei solchen Kandidaten relativ vorsichtig. Der kostet jetzt 11 Millionen, also das finde ich schon wild.
Für Augsburg Mittelfeld dann, ist das echt nicht wenig, ja.
Dann Wolfsburg, Kaminski, Thiago Tomasch und Kulierakis.
Easy. Kaminski wird sowas von gestartet. Wer waren die anderen beiden? Spaß. Kulierakis und Thiago Tomasch. Ich habe ein bisschen Schiss, dass Thiago Tomasch rausrotiert, aber Kulierakis war halt echt bodenlos scheiße bisher. Ich starte Kaminski, ich packe Thiago Tomasch auf die Bank und ich sell Kulierakis.
Ja, ich starte auch Kaminski. Ich glaube, ich würde sogar Kulierakis auf die Bank tun. Einfach, weil ich mir da sicherer bin, dass er langfristig eine größere Rolle spielt in der Startelf. Und Tomasch, keine Ahnung, den habe ich wirklich noch nicht ein Spiel wirklich so richtig gefühlt in der Bundesliga. Gibt mir irgendwie nie so viel, den würde ich verkaufen. Wäre nie im Leben ein Spieler, den ich aufstelle, mein Team.
Geil.
Nee, finde ich nicht geil.
Thema, man sieht die Angebote ein. Jakob hat mich um 30.000 überboten.
Das ist so, richtig schade.
Tomasch?
Thiago Tomasch, ja.
Ja, coole Story.
Dann zum Pauls Verein, Werder Bremen.
Alle
Friedel, Schmied oder Say?
No way, haben wir das gleichzeitig gesagt.
Ja,
ist das kacke.
Friedel, Schmied oder Say? Also, auf jeden Fall Schmied aufstellen. Ja, Friedel auf Friedel die Bank.
Friedel ist so clear gegenüber Say, meine ich.
Und Say verkaufen.
Ja, easy.
Rein für Kickbase.
Ja,
mal sonst.
Sonst keinen.
Dann gehen wir noch zum SC Freiburg. Ginter, Lienhardt und Adamu.
Ginter Start, Lienhardt Bank, Adamu verkaufen.
Damn, son.
Ginter Start, Adamu auf die Bank und Lienhardt verkaufen.
Damn,
Lienhardt war immer der schlechtere Ginter. Und dann
Adamu
ich
einfach verkaufen. RIP an die Beliefer. Dann da noch ein bisschen.
Da muss man gar nicht belieben.
Ich finde die beiden Innenverteidiger clear besser. Auch wenn es mein stürmerzentrisches Weltbild zerstört, aber die sind so clear besser auf die Saison gesehen.
Ja, ist doch gut, haben wir mal unterschiedliche Meinungen. Dann last but not least. Ja, stimmt. Dann noch hier mal ein bisschen teurer, der wird ein Topverein mit Leverkusen, aber letzte Auswahl. Frimpong, Palacios und Andrich.
Palacios Start, Frimpong Bank, Andrich verkaufen.
Boah. Das finde ich voll kompliziert. Ich finde, die starten ja alle irgendwie nicht so regelmäßig. Die würden mich alle stressen, wenn ich sie im Team hätte.
Kann nicht jeder Gnabry und Kimmich haben, Alter.
Ja, aber ich würde mir trotzdem wieder solche Spieler holen.
Emotional.
Aber ich würde mit derselben Reihenfolge wie Tobi gehen.
Ja. Nein, jetzt mach was anderes.
Nein, ist gut so.
Chaka Bank wird es verkaufen.
Grimaldo. Wenn man einfach diese Sachen hier kontextlos klippen würde, wäre es so weird, Alter. Die Leute denken, Junge, wer hat den Podcast? Die haben ja gar keine Ahnung. Hilfe.
Okay, dann was ist? Dann würde ich sagen, gehen wir zu unserem großen oder kleinen Saison-Check und fangen unten wieder an, oder? Um den Spannungsbogen hochzuhalten. So Paul, aus. Du kennst dich ja aus im Abstiegskampf.
Ich kenne nur die Trainer nicht.
Was ist das denn für eine Überleitung?
Ja, Paul kennt jeden Trainer. Der wohnt ja in Bremen, also auch in Hamburg, also auch bei St. Pauli und bei Kiel gleichzeitig, weil das ja alles gleich ist.
St. Pauli nicht in München, in Bayern.
Irgendwo im Norden, wo Paul auf jeden Fall auch ist.
Hm. Deswegen, ich dachte, das liegt neben Bochum in Bayern.
Ja, also Bochum ist natürlich schon mal eine gute Überleitung. Die sehe ich auf jeden Fall im Laufe. Also Kiel und Bochum.
Die gehen so runter. So,
in meinem Kopf kämpfen die nur noch um Platz 18.
Das hilft halt nichts. Die haben einfach kein Saisonziel, nur nicht Letzter werden, aber absteigen sowieso.
Ja, und ey, wer 16. wird, kann ich gar nicht sagen. Also da sind ein paar Bewerber. Alles irgendwie so von Hoffenheim bis Augsburg finde ich sogar ganz interessant. Selbst Gladbach kann ich mir vorstellen, wenn die einfach so eine Kacke weiterspielen, dann kann das wieder so eine Saison werden wie letztes Jahr, wo man sich auch erst, keine Ahnung, ganz kurz vor Schluss mal so ein bisschen saved. Ja, wenn Hoffenheim sogar noch am Matarazzo festhält und so einen komisch gebauten Kader hat. Die haben jetzt auch, glaube ich, gerade den Sportdirektor von Graz verpflichtet, hatte ich gesehen. Mhm. Vielleicht passiert ja da nochmal irgendwie was im Winter, dass man das so ein bisschen ausgleicht.
Noch mehr Geld ausgeben.
Keine Ahnung, ich sag Augsburg, Kiel und Bochum. Ich finde es bei Augsburg am leichtesten zu sagen, dass die noch weiter unten finishen. Deswegen sind das so meine drei.
Für mich ist richtig Captain Obvious. Kiel und Bochum gehen Safe Call runter und Pauli rettet sich irgendwie auf Relegationsplatz.
Ja, damit kann man, glaube ich, am einfachsten gehen. Aber ich.
Mein Hot Take wäre, Heidenheim rutscht noch rein. Werden viele nicht fühlen.
Heidenheim-Hater. So ein Hater. Hater mit dem. Ja. Ich hoffe einfach mal ein bisschen auf Hoffenheim schon wieder. Die waren letztes Jahr auch schon die Rückrunde, die Hinrunde komplett Platz 17 die ganze Zeit oder ganz weit unten. Dann haben sie noch ein bisschen gerettet.
Dann schießt einfach Kramaric wieder 5 Spiele in Folge im Hattrick und plötzlich sind die wieder 12. Das ist so dumm.
Ja. Aber letzte Saison war es ja ein Ausrutscher bei Hoffenheim, hat man gedacht, und zwar nur kurze schlechte Phase, aber jetzt ist ja das gleiche wieder. Deswegen steckt ja irgendwas dahinter. Und wenn, habe ich ja schon mal gesagt, Matarazzo bei jemand anders Trainer wäre und das so schlecht läuft mit so einem Geld oder so einem Kader, dann wäre das schon längst weg. Aber weil Hoffenheim halt einfach wenig juckt, ist er immer noch da und vielleicht kann er sich über Wasser halten mit so Unentschieden gegen gute Mannschaften oder mal einen ekligen Sieg gegen eine schlechte Mannschaft, aber trotzdem immer noch kacke spielen, damit er da immer unten drin bleibt auf Platz 16, 15. Denke ich jetzt auch nicht, weil da für der Kader halt einfach viel, viel besser ist als bei den anderen drei genannten. Aber ich hoffe mal, dass Hoffenheim weggeht, weil haben wir schon öfter gesagt, oder ja doch, das seht ihr auch so, glaube ich, wenn Hoffenheim in der Bundesliga ist, dann sollen die wenigstens guten Fußball spielen und wenn sie schon schlechten Fußball spielen, dann braucht man sie wirklich 0,0% in der Bundesliga.
Das, was Jakob sagt.
Ja.
100%.
There's nothing more to add. Aber mein Take wäre, Hoffenheim spielt wieder obere Tabellenhälfte. Die kriegen das wieder gebacken, weil die Qualität einfach viel zu gut ist.
Ja, bin ich mal gespannt.
No. Also keine Ahnung, das ist halt, es gibt halt so, für mich mit Kiel und Bochum, die brechen halt so komplett ab. Dann hat man so eigentlich gar nicht so einen wirklichen Kampf um den Relegationsplatz, sondern das ist einfach so eine riesige graue Masse von Platz 16 bis Platz 9, wo alles passieren kann irgendwie. Also keine Ahnung, das ist sau schwer, da irgendwas zu callen. TSG, wie gesagt, für mich am Ende trotzdem irgendwie obere Tabellenhälfte, weil die Qualität einfach da ist und irgendwann in der Saison wirst du den Kader, den du dir da Baumeister Bob-mäßig kurz vor Saisonbeginn zusammengebastelt hast, auch in eine gute Struktur reinbekommen. Auch wenn ich kein Freund und Fan von Matarazzo bin, da kann er noch so einen Scheißjob machen. Die Spieler werden irgendwann eine gewisse Harmonie finden und dann kann es eigentlich nur nach oben gehen, weil du halt von der reinen Qualität bist du in diesem Mittelfeldpulk schon mit einer der besten Mannschaften. Aber wird auf jeden Fall sehr interessant zu sehen.
Baumeister Bob ist aber geil. ich weiß nicht, also Pauli ist wirklich die leichteste Antwort, aber ich würde es mir extrem wünschen, dass sie auch für ihren Fußball belohnt werden. Ich finde das eigentlich echt ganz cool, was sie spielen bis jetzt. Da fehlen einfach nur die Ergebnisse und so. Ja, auch dann die defensive Stabilität in manchen Spielen, aber
ich finde aber qualitativ ist es eine der besten Bundesliga-Saisons, die wir bisher gesehen haben in den letzten Jahren. Weil wenn ich mir überlege, Pauli und Kiel als Aufsteiger machen wirklich einen guten Job. Wenn ich das zum Beispiel mit Darmstadt letztes Jahr vergleiche, Alter, das ist ja bodenlos. Es ist einfach nur für die beiden jetzt super hart, dass die Bundesliga generell dieses Jahr, finde ich, einfach qualitativ in der Breite sehr gut besetzt ist und alle Mannschaften irgendwie ganz gut in irgendeiner Art und Weise unterwegs sind. Es gibt jetzt wenig Mannschaften, die irgendwie eine komplett neue Trainersituation haben oder deren Kader ausgebeutet wurde. Es ist eigentlich eine richtig beschissene Saison gewesen, um aufzusteigen. Also ich meine, gibt es eigentlich nie, aber ihr wisst, was ich meine. Ja.
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 Gut, ja, dann gehen wir. Ja, können weitergehen, oder? Mhm. Wollt ihr die Teams, die graue Zone auch oder gleich ins Mittelfeld springen?
Ah, ich das meine, ist halt jetzt so viel Mischmasch, dass ich glaube, das kannst du gar nicht so richtig predikten. Wir können sagen, wir können ja in Richtung Kampf um Europa gehen und dann am Ende Champions League machen. Also welche Mannschaften unserer Meinung nach auf die Saison gesehen überhaupt in irgendeiner Art und Weise diese Plätze 5, 6, 7 besetzen könnten und wen wir da komplett gar nicht in dem Bereich mit drin sehen. Können es ja Stück für Stück machen. Also Borussia Mönchengladbach ist für mich die Tendenz auch, ich will nicht sagen Abstiegskampf, weil es ist dieselbe Mannschaft wie letztes Jahr plus Stögi plus Kleindienst. Das ist halt genau wie bei Hoffenheim. Das wird irgendwann Früchte tragen und die Qualität wird sich irgendwann durchsetzen. Ich habe aber auch ganz, ganz große Bedenken, ob es da überhaupt Richtung obere Tabellenhälfte geht. Das sehe ich persönlich nicht. Für mich ist das eher auch so ein wieder mal so eine Saison zwischen, wenn es geil läuft, Platz 11, wenn scheiße läuft, Platz 15. Da sehe ich Gladbach ungefähr drin.
Ja, sehe ich ähnlich. Es gibt aber viele Mannschaften, die ich da ähnlich sehe.
Ist auch Mainz so. Ja. Ich wollte sagen, auch
Heidenheim so.
Genau. Augsburg, Mainz, Heidenheim wären drei Mannschaften, die ich genau so betiteln würde, was die tabellarische Situation angeht. Also zwischen 11 und 15 ist da, finde ich, alles möglich.
Ich finde, also Bremen nicht ganz so weit unten wie da die schlechtesten, aber würde ich jetzt auch nicht mit dem Kampf um Europa sehen. Vielleicht, dass die mal einen guten Lauf haben und da mal oben ankratzen wie letzte Saison, aber ich glaube, letztendlich sind die dann auch.
Bremen sehe ich auch wieder zwischen 8 und 11. Also eigentlich genauso Bang Average Bundesliga-Mannschaft, was das Potenzial angeht.
Das wird die ganze Saison, wo man so sagt, ja, es sind so und so viele Punkte Abstand bis Platz 8 oder Platz 7, was auch immer jetzt europäisch dann wird. Mhm. Ich glaube, man wird da nie weit weg von sein, aber es wird, glaube ich, genauso eng wie letztes Jahr, dass man eben, ich glaube, letztes Jahr war es das Torverhältnis oder war es ein Punkt? Ich weiß schon gar nicht mehr, weswegen Heidenheim reingerutscht ist.
Ja, auch Torverhältnis. So weil die am Ende, am letzten Spiel hat Heidenheim doch nochmal hoch gewonnen. Wer musste gewinnen? Mainz oder so musste gewinnen? Nee. Wer hat am Ende Relegation gespielt? Köln. Köln musste gewinnen gegen Heidenheim und Heidenheim hat die irgendwie 5-1 geputzt oder so. Kann mich an irgendwas erinnern.
Ich glaube, Köln konnte noch Relegation spielen.
Genau. Also die haben ja nicht Relegation gespielt. Sind direkt gespielt. Genau.
Ich würde aber auch Heidenheim mit Bremen ein bisschen gleichstellen wieder wie letzte Saison. Also ich finde, Heidenheim macht es immer noch gut. Frank Schmidt ist immer noch ein sehr guter Trainer und ich glaube auch, dass sie trotz der Dreifachbelastung das mit Bremen auf jeden Fall da in dem Bereich finishen. Und auch, Platz 8 bis 11 irgendwo da. Also ähnlich wie bei Bremen, nicht bei Mainz, Augsburg und Gladbach mit in dem Pulk.
Ich sehe
Frank Heidenheim Schmidt ist der größte Baller bei Heidenheim.
Geiler Typ, Alter. Stimmt. Geiler Typ.
Ja. Echt so.
Ich glaube, irgendwann wird die, egal wie cool der Ansatz ist und wie gut mir die Mannschaft gefällt, irgendwann wird die Qualitätshit oder der Qualitätshit kommen. Ich sehe einfach auf eine ganze Saison gesehen, Ciencia und Paul Wanner nicht mal annähernd auf dem Kleindienst beste Niveau. Und das wird irgendwann kicken. Und ansonsten hat man sich auch nicht quali. Ich meine, du hast auch ganz andere Mittel. Ich verlange jetzt nicht von Heidenheim, dass die da im Sommer das Geld splashen. Das ist ja nicht der Sinn der Sache und auch nicht zielführend, aber irgendwann wird diese. Also, wie gesagt, Heidenheim für mich 11 bis 15, die gehören die für mich vollkommen rein und ich glaube, höher wird es nicht sein.
Ja. Für mich dann die zwei Mannschaften, die da oben mit ankratzen, aber es dann knapp nicht schaffen, ist Union und Wolfsburg, also die dann noch ein bisschen besser als Bremen sozusagen finishen werden, aber für mich nicht im europäischen Geschäft vertreten sein werden, also die zwei dann noch so, aber im Kampf auf jeden Fall über die Saison auch mal da drin sind, über die Saison gesehen.
Union spielt halt wieder Prime Union Ball und das funktioniert halt einfach, weil sie es einfach unglaublich gut machen.
Ja, ich finde, bei beiden sind einfach auch die nächsten Wochen entscheidend, insbesondere bei Wolfsburg, wenn man jetzt 4, 5 relativ machbare Spieler hat, ob man sich dann halt auch wirklich durchsetzen kann. Wenn man das halt schafft, dann sehe ich die auch definitiv da. Wenn nicht, dann kann das auch so dieses Augsburg-Gladbach-Level bleiben, weil Wolfsburg hat auch die ganzen letzten Saisons schon nicht geschafft zu performen. Ich sehe unter Hasenhüttl schon eine Entwicklung, aber das müssen sie auch erstmal beweisen und dann eine gewisse Konstanz reinbringen, ohne Doppelbelastung, was man ja als Vorteil gegenüber vielen Mannschaften da oben hat. Und zur Union sehe ich das genau gleich. Also die spielen wieder genauso wie immer. Die Heimspiele sind fast, ja, also keine Ahnung, ich weiß nicht, welche Mannschaft da safe das Spiel komplett machen wird, außer Bayern und Leverkusen. Da werden sich alle anderen Mannschaften schon schwer tun und selbst auswärts macht Union einen guten Job deswegen. Also die beiden müssen da eigentlich stehen
ungefähr. Bei Union ist alles gesagt, wenn man sich überlegt, die haben die drittschlechteste Offensive, aber die zweitbeste Defensive. Das ist halt wirklich Prime Union. Das war damals schon so, als die diesen ultra erfolgreichen Fußball gespielt haben. Und dementsprechend, dass wenn du es in dem Maß in der Bundesliga spielen kannst, wird es einfach funktionieren. So, wenn du die defensive Qualität hast und die dann auch an den Tag legst, das wird funktionieren. Das funktioniert ja jetzt schon, wie man sieht. Ich sehe da auch keine große Entwicklung. Ich glaube nicht, dass sie defensiv noch stärker werden. Ich glaube auch nicht, dass sie offensiv noch stärker werden. Aber es wird, glaube ich, am Ende reichen, um sich von diesem Mittelfeldpulk abzusetzen, leicht. Und dann um die Conference League mitzuspielen. Da sehe ich aber Wolfsburg. Also ich glaube, Wolfsburg hat auch auf jeden Fall noch Potenzial, in der Saison besser zu werden. Ich meine, am Ende auch 13 Tore geschossen. Das ist eine super Offensive, verglichen mit den anderen Mannschaften. Wenn man jetzt überlegt, Frankfurt hat 14 Tore geschossen, wo wir auch sagen würden, ey, die Offensive ist überkrass. Wenn man das einigermaßen behalten kann und gleichzeitig defensiv noch ein bisschen stabiler wird, was ja mit dem Kolirakis auch jetzt erst der Fall ist, dass der Zugang zu Stadef hat und auch noch nicht so wirklich drin ist, dann glaube ich, kann der VfL sogar wirklich sehr gefährlich werden dieses Jahr und hat für mich auch Potenzial auf die Euroleague-Plätze. Aber da ist dann auch die Qualität wieder super hoch. Da kommen nämlich jetzt zu. Wen seht ihr da im Kampf um die beiden Euroleague-Plätze? Ich würde einfach mal, glaube ich, Freiburg, Frankfurt, ja, Dortmund muss man auch noch mit reinnehmen. Und ja, das wären so die drei Mannschaften, die ich glaube, einer von denen muss logischerweise noch auf Champions-League-Spots rücken. Ansonsten wird's schwer.
Siehst du Stuttgart wieder dauerhaft konstanter und safe in der Champions League?
Ich glaube schon.
In der Bundesliga?
Ich finde es anders diesmal.
Ich sehe es auch anders.
Mhm. Also ich sehe Frankfurt vor Stuttgart.
Ich auch. Ich habe mir mal so einfach mal so spontan die Tabelle geschrieben und da sind für mich Platz 4, 5, also 6 und 7 sind für mich Stuttgart und Freiburg.
Und 5 dann Dortmund.
Und 5 dann Dortmund, genau.
Ich sehe Frankfurt auch über Dortmund auf die Saison.
Ich glaube schon, dass Frankfurt Champions League spielt mit Bayern, Leipzig und Leverkusen.
Boah, finde ich geil.
Ja, hätte ich genauso.
Weil die halt offensiv einfach nicht aufzuhalten sind und defensiv, glaube ich, jetzt noch mit den nächsten paar Spielen, was sie am Anfang schon sehr gut gemacht haben bei Topmüller, wo die Offensive jetzt gehakt hat, jetzt ist die Offensive wieder on fire und die Defensive, also was heißt nicht gut, aber die bekommen halt ein bisschen mehr Tore, aber ich glaube, das ist bei Frankfurt einfacher zu beheben, weil es eine nicht funktionierende Offensive und die ist halt so on fire, deswegen ja, sehe ich die schon,
glaube ich, Champions bei Frankfurt League. Das Gefühl, beziehungsweise das Problem, dass ich glaube, dass die auf die Saison gesehen eher gegen die kleineren Mannschaften strugglen werden. Und dass ich da zum Beispiel normalerweise den BVB eigentlich deutlich stärker sehe und normalerweise auch den VfB Stuttgart stärker sehe. Deswegen wäre für mich Frankfurt am Ende auf Platz 5 in meiner imaginären Tabelle. Ich glaube, Dortmund und der VfB schieben sich da nochmal vorbei. Ich glaube, Frankfurt wird eine geile Saison spielen, eine sehr entertainende Saison spielen, aber ich glaube irgendwie nicht, dass es für Champions League reicht.
Bei Frankfurt fällt mir nur ein bisschen schwer, dass sobald sich einer von den beiden Jungs vorne verletzt, kann es halt schwierig werden, finde ich. Also ich glaube, Mamouche kann auch den einen Alleinunterhalter machen, aber wenn er sich beispielsweise verletzen würde, würde ich mir echt Sorgen machen. Wenn mir jetzt einer sagt, beide sind konstant fit die ganze Saison, dann sage ich, Frankfurt macht safe Champions League.
Ja, es war ja schon immer so, dass Frankfurt über die letzten Jahre, dass die gegen gute Gegner mal stark gespielt haben und gegen schwache dann oft nichts bei rumgekommen ist. Aber ich glaube, durch die Offensive momentan, ich glaube auch, dass die gegen schwache Gegner da halt einfach rasieren werden. Ist halt die Frage, wie rotiert Topmöller, ob der öfter mal seine Topspieler da schont. Ich glaube, Ekitike muss man schonen, sonst verletzt er sich zu schnell. Ich glaube, der ist nicht so eine Maschine wie Mamouche, der viel, viel spielen kann. Aber ja, ich bin mal gespannt. Ich glaube, es läuft halt einfach gerade gut bei Frankfurt. Topmüller ist auch jetzt nach einem Jahr gut angekommen. Und ich denke auch, dass man gegen schlechtere Mannschaften jetzt ein bisschen konstanter ist und nicht mehr dieses Frankfurt von den letzten ein, zwei Jahren ist. Letztes Jahr war ja auch schon gut mit Platz 6.
Ich merke ja, wie viele gute Mannschaften da oben drin sind. Ne? Ich habe eben einfach Leverkusen vergessen, weil ich die nicht oben drin gesehen habe. Dann muss ich ja nochmal verschieben. Also, das ist ja echt crazy. Dann nehme ich das zurück. Ich sage trotzdem, bei Frankfurt reicht knapp nicht für die Champions League. Ich sage, die werden Fünfter, aber ich sehe den BVB dann, wenn, knapp vorne dran auf der 4, aber Stuttgart dann nicht vorne dran. Also Stuttgart wird auf jeden Fall dann weiter unten finishen.
Wie wird dann deine Top 4 aussehen?
Können wir ja gerade überleiten. Also für mich, ist es aktuell absolut unabsehbar, dass Bayern nicht Meister wird. Ich weiß einfach nicht, was da passieren soll. Ich habe auch das Gefühl, da kommen mir noch kranke Spieler zurück, die den Kader nochmal verbreiten. Also wenn der Saisonstart jetzt nicht die größte Trügfall war der Saison, dann werden die das Ding am Ende ziehen. Ich sehe Leverkusen trotzdem sowas von 100% clear auf der 2. Also ich glaube, Bayern und Leverkusen setzen sich da auch brutal ab und werden auf die Saison gesehen nochmal ein ganz anderes Level haben als alle anderen Mannschaften. Dann wird's schwer. Dann ist alles für mich ziemlich eng beieinander. Bei Leipzig ist halt gerade, die funktionieren offensiv gar nicht so gut, aber die Defensive ist halt so ultra krass. Jetzt fallen zum Beispiel David Raum und Henrichs aus. Das kann auch nochmal ein harter Kickback sein.
Boah. Vor allem David Raum, ja.
David Raum ist ein heftiger, heftiger Ausfall. Haben wir heute noch gar nicht angesprochen. Wird mehrere Wochen, wenn nicht sogar einen Monat oder so ausfallen.
6 Wochen stand da, glaube ich.
Vielleicht sogar das ganze Jahr.
Das ist krass, Alter. Weil David Raum ist der Motor. Also bei Leipzig ist immer das Problem gewesen, gerade auf der rechten Seite hast du diesen Zug nach vorne nicht und die Flankenqualität kann auch nur Raum. Das war halt immer ein Stilmittel. Plus, er hat die Standards mittlerweile auch sehr, sehr gut geschossen. Also das wird ein richtiger, richtiger Rückschlag für RB in den nächsten Wochen. Unabhängig davon, keine Ahnung, dann ticken dafür wahrscheinlich andere Spieler. Ich meine, ein Šeško und ein Xavi haben bisher auch underperformed. Ein Nusa kommt gerade erst rein. Also RB kann das durchaus kompensieren. Und ich sehe die auch auf jeden Fall vor Frankfurt und generell in den Champions-League-Plätzen. Würde sagen, Stand jetzt, glaube ich, irgendwie... Ich glaube, die werden Dritter, dann kommt der BVB und dann, wie gesagt, Frankfurt auf der 5.
Ich finde auch, Leipzig hat irgendwie einen schlechten Saisonstart vom Gefühl her, sind das im Platz 2.
Ja, also weil die Defensive halt ultra krank ist bisher. Und Peter
Gulaschi, ich mein, das macht ja Raum nicht unbedingt schlechter. Ich glaube, wenn man links irgendeinen Innenverteidiger reinstellt, dann ist man defensiv noch stabiler, aber es geht dann nach vorne noch weniger. Aber ja, muss man mal schauen. Ich denke aber auch, dass Bayern das macht, dann Leverkusen auf der 2 wahrscheinlich auch, weil die halt trotzdem noch krasse Qualität haben und auch jetzt nicht alles gewinnen werden, aber trotzdem da am besten sind. Dann finde ich schon schwer. Aber ich glaube trotzdem, dass ich auf 3 Leipzig setze, weil die jetzt auch vor Stuttgart sind, obwohl ich Stuttgart viel, viel geiler finde momentan. Und dann auf Frankfurt. Dann auf 4 sogar Frankfurt. Und dann
finde ich übrigens 5 und 6, geil, ne? Also würde ich mir safe wünschen, dass die Mannschaft wieder das Potenzial hat, in die Champions League reinzukommen. Fände ich übergeil.
Ja, ist ja auch mit dem Fans cool auf jeden safe. Fall. Ja. Am liebsten natürlich, wenn Leipzig dann mit Dortmund noch tauscht oder Stuttgart, ja, aber ich glaube nicht, dass das reicht. Ja. Und dann, ja, Dortmund glaube ich auf 5 und Stuttgart auf 6 und Freiburg dann auf 7, die dann auch mal oben ein bisschen mit Stuttgart ärgern, glaube ich.
Ja, dann haben wir das exakt gleich. Perfekt. Das Wilde ist sogar, dass Freiburg haben ja aktuell 12 Punkte. Hätten die das Spiel gegen Pauli nicht gewonnen, wären sie einfach Erster, obwohl sie schon gegen Bayern gespielt haben. muss man sich auch mal geben. Also ist schon wirklich krass, was die auch für eine Saison spielen. Das hatte man, also ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm. Und wenn man halt nicht zu Hause 0-3 gegen Pauli verliert.
Dann und gegen Stuttgart haben die auch schon gespielt.
Ja.
Da kann man sagen, erster Spieltag Dusel, ne? Aber trotzdem, ansonsten hat man abgesehen von den Bayern-Spielen jedem Spiel überzeugt. Das ist wirklich krass, was sie bisher spielen. Auf jeden Fall.
Ja, auch die ziemlich sehe ich so safe in den europäischen Rängen. Wenn die nicht sogar eine von den anderen drei Mannschaften, irgendwie Frankfurt, Dortmund, Stuttgart, irgendwie noch überraschend hinter sich lassen. Also mit der Konstanz und ohne Doppelbelastung in der Bundesliga kannst du halt echt was reißen.
Ja, ist schwer. Ich habe immer das Gefühl, Freiburg tut sich gegen schwache Gegner echt hart. Also dann haben die mal öfter mal in der Saison 0-0 dabei oder werden einmal ausgekontert und verlieren da die gegen die leichten Gegner mit 1-0, weil jetzt diese Firing-Power in der Offensive bei Freiburg jetzt nicht überkrass ist. Die ist mittlerweile sehr gut, vor allem auch weil Lidstor mittlerweile wirklich eine sehr gute Rolle und eine führende Rolle da einnimmt. Und Adamu ist jetzt auch ein neues Asset, weil der letztes Jahr gar keine Rolle gespielt hat. Die haben auf jeden Fall das Potenzial, aber ich sehe die auf jeden Fall mal nicht höher als Platz 7.
Denke ich auch nicht,
ja. Ja, sehe ich ähnlich. Also ich finde auch geil, wie man Adamu und so weiter reinbekommen hat. Also ich weiß nicht, das ist offensiv ein ganz anderes Freiburg, als man das noch vor ein paar Jahren gewohnt war. Da gab es gefühlt nur Grifo und ein paar Leute, die um ihn rumspielen. Und mittlerweile kannst du ja auf echt alle Offensive auch in der Kickbase-Welt setzen. Also das ist ja auch definitiv ein Zeichen, dass sich da ordentlich was entwickelt hat.
Auf jeden Fall.
Ja, ich dachte auch, dass Freiburg, das habe ich ja auch schon am Anfang von der Saison gesagt, dass die diesen Streichabgang nicht so perfekt, also da ein bisschen strugglen werden, das ist aber bis jetzt schaut es dann nicht so aus. Also der Saisonstart war auf jeden Fall Streich-like. Ich meine, Schuster hat ja auch ewig unter ihm gespielt und kennt auch schon viele Spieler.
Das war bei Freiburg so abzusehen, Mann. Die Vereinsstruktur bei Freiburg ist unmatched in der Bundesliga. Die machen das so geil.
Aber war es nicht auch schon, dass ein langer Trainer bei Freiburg aufgehört hat und dann kurz mal halt ein bisschen gedauert hat einfach, bis es wieder...
Meinst du vor Streich jetzt, oder?
Ja.
Boah, das weiß ich nicht. Das war nicht meine Bundesliga-Zeit.
Aber wie hieß denn der noch? Das war auch voll die Legende.
Ja, ja. Die sind ja auch sogar einmal abgestiegen mit Streich und dann wieder aufgestiegen, deswegen, ja. Aber auf jeden Fall bin ich überrascht, wie nahtlos da Schuster sich eingefügt hat.
Jo.
Oder übernommen hat. Der hat sich ja nicht eingefügt, der war ja nicht von außen, sondern übernommen hat, das ist, glaube ich, das bessere Wort.
Das passt, das passt.
Ja. Übrigens war das vorher Markus Sorg, Robin Dutt und Volker Finke hieß er so. Markus
Sorg war mal da, krass.
Ja, und Volker Finke war von 1991 bis 2007. Deswegen, das hatte ich auch im Kopf. Der war, glaube ich, vor Streich der am längsten im Amt war. Ja. In der Bundesliga. Oder war es überhaupt Bundesliga oder so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall Profiliga Deutschland, irgendwie sowas.
Geil. Gefällt mir. Da wir Länderspielpause haben, würde ich euch vorschlagen, wir machen zum Abschluss nochmal einen ganz kleinen Check der anstehenden Spiele. Und ich habe gerade den Kader geöffnet. Also habt ihr noch irgendwas zu sagen zur Tabelle? Das sind wir, glaube ich, durch, oder?
Nee,
nicht mal durch.
Das ist perfekt. Das ist, also ich muss gerade lachen, weil das halt voll die Simulation ist. Also wir gehen mal durch. Wenn du jemanden vor 5 Jahren gesagt hättest, dass folgende Spieler in der deutschen Nationalmannschaft spielen, ist halt echt ultra geil. Wir haben Dennis Undav, Tim Kleindienst, gut, Johnny Burkhardt, okay, und Kevin Schade in der Offensive. Schon mal die 4 Spieler. Finde ich schon mal übergeil, dass das einfach 4 Spieler sind, die jetzt in der Nation dabei sind.
Jamie Lee. Johnny Burkhardt, okay.
Ja, ich wollte gerade sagen, Johnny Burkhardt, wie gesagt, habe ich auch ein Reel so hochgeladen. Kann man einsehen, weil er halt schon in der U-Nation immer viel dabei war. Das war eigentlich nur diese Verletzung, die ihn da ein bisschen rausgeworfen hat. Dann Mittelfeld Jamie Leveling ist auch vorgewillt. Du musst dir überlegen, der hat vor 2 Jahren war der Bench, die Bankwärmer bei Union Berlin und spielt jetzt Nazio. Das ist halt auch übergeil, aber vollkommen verdient. Ich mag so Nominierungen. Ja, Maxi Mittelstädt haben wir schon öfter mit drin gehabt und fucking Janis Blaswig ist der 3. Torwart in der LSB.
Kannst ja, aber das ist auch erzählen. Der einzige, den ich verstehe, dass der da drin ist.
Ich check's auch nicht.
Also, wo ich meine, Leno hat ja abgesagt, der wollte ja nicht, bei RB Salzburg irgendwie und hat eine Durchschnittsnote von 5,5.
Ja, und ist ja kurz davor, gebencht zu werden.
Ja, ja, ich bin jetzt mir nicht ganz, also habe ich jetzt nicht perfekt nachgeschaut, aber auf jeden Fall sehr, sehr schlecht da.
Ist geil.
Aber ja, ich glaube, Leno hat ja abgesagt irgendwie, vielleicht war der dann erster eingeplant und wenn der gut für die Kabine ist, mein Gott, dann soll er das halt machen, aber da hätte man, glaube ich, schon irgendeinen coolen Jungen mitnehmen können. Ist ja ein 3. Torwart, oder?
Ja, ist 3. Torwart.
Ja, da hätte ich irgendwie
viele haben sich auch Urbig gewünscht, ne? Ganz ehrlich, auch wenn ich nicht finde, also wenn das für mich zu früh ist, hätte ich das trotzdem 1000-mal mehr verstanden als Janis Blaswig. Ich kann's, also ich check's überhaupt nicht. Der Mann ist über 30, hat gefühlt ein halbes Jahr in der Bundesliga bei Leipzig gespielt, weil Gulaschi einen Kreuzer hatte und das war's. Also ist irgendwie ganz, ganz, ganz komisch.
Ich hätte auch selten Junge mitgenommen.
Ich finde, man könnte auch generell beim DFB, ich meine, wie oft kommt der 3. Torwart zum Einsatz bei Turnieren und so weiter? Ich finde, man könnte generell sagen, okay, 3. Torwart ist wirklich ein junger Spieler, dem man irgendwann die Zukunft zutraut. Und dann weiß, hat der halt schon so voll die Abläufe drin, war öfter dabei und so, lernt die ganzen Leute kennen. Ich glaube, das kann eigentlich so langfristig für so einen Torwart gar nicht so schlecht sein, wenn man sowieso 3 Stück mitnimmt und der 3. immer nur als, ich will es jetzt nicht übertrieben sagen, aber so als Maskottchen dabei ist. Dann weiß ich nicht, warum ich
einen Obig mitnehmen. Für Köln und für Obig ein geiler Push, wenn du jetzt einfach sagen würdest, unser Torwart geht mit zur Nazio. Ey, der ist der volle Held dann. Er kommt da zurück mit dem breitesten Grinsen aller Zeiten. Wäre doch übercool gewesen. Also, wie gesagt, wenn alle fit gewesen wären, hätte ich ihn auch nicht nominiert. Aber in dem Fall check ich es ehrlicherweise wirklich überhaupt nicht.
Ja, oder einfach mich mitnehmen. Wenn der eh nicht zum Einsatz kommt, ich werde auch mal mitgefahren.
Nee, euren Torwart aus der Liga da. Aus der
Liga.
Alter, der war krank. Liga. Ja, den holen wir mit.
Ja.
Beste Grüße.
Der war echt geil.
Das musst du klippen und ihm senden, an Alter. Das war geil.
An Louis Krause, du bist nominiert.
Ja, wirklich.
Name geleakt.
Macher Torwart.
Easy. Ist zum Glück ein gängiger Name, von daher passt es schon.
Ja.
Nee, ich kenne nur einen, ich kenne nur den.
Es gibt den einzig wahren, der Manuel Neuer dem zur Bank versetzen würde hier.
Jetzt noch die Adresse bitte eben kurz.
Ich schau kurz nach. Easy.
Auf jeden Fall, die deutsche Nation spielt an diesem Wochenende 2 Spiele. Einmal Freitag gegen Bosnien, einmal am Montag gegen die Niederlande. Niederlande lassen wir jetzt mal außen vor, aber wenn ihr schon wieder Niederlande bei euch, gell, das ist übel nervig, ja, also, ich schwöre. Hä? Ja, gut, es ist Nations League.
4-mal gefühlt hintereinander, aber ja, Niederlande echt viel zu häufig.
Komisch. Naja, wir machen jetzt noch ganz schnell Aufstellungsprediction oder was wir gerne sehen würden gegen Bosnien-Herzegowina. Wir starten damit rein. Ich frage euch, welche Formation spielt ihr? Ich habe einfach nur Sehnsucht nach unserer Championship, deswegen machen wir jetzt hier gemeinsam Line-Up. Viererkette oder Dreierkette ist, glaube ich, erstmal die erste Frage.
4-2-3-1 einfach. Oder 4-2-2-2, je nachdem, was man...
Ja, ich würde sagen 4-2-3-1, der Einfachheit halber macht das auch am meisten Sinn. 4-2-3-1. Okay, im Tor. Ich kann euch auch gerne mal die Auswahl nennen, damit ihr nicht durcheinander kommt. Wir haben,
ja, das wäre gut.
Wir haben Alex Nübel, wir haben Olli Baumann und den besagten Jannis Blaswig. Wen würdet ihr stellen?
Nübel. Obwohl es Baumann wahrscheinlich spielen, ne? Verdient hätte.
Ja. Ja. Also ich würde
sogar auch Baumann nehmen.
Alright. Ich hätte, glaube ich, Nübel genommen. Aber ganz ehrlich, Olli Baumann hat sich jetzt wirklich verdient. Der hat jetzt jahrelang geile Leistung gezeigt. Der hat letztes Jahr eine geile Saison gespielt. Auch wenn er bisher noch nicht die Mega-Saison spielt. Nübel hat jetzt auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt dieses Jahr. Also einfach, weil er auch noch keinen Einsatz hat und Nübel die Zukunft auch so ein bisschen gehört, fände ich es auch fair, wenn jetzt Olli Baumann da mal die Chance bekommen würde. Und ich wäre auch sehr confident, wenn ich einen Olli Baumann bei den Nationen drinstehen hätte.
Ich glaube auch, dass er spielt, aber ich würde mir Nübel mehr wünschen, aber Baumann ist auf jeden Fall, also macht Sinn, dass der spielt.
Ja. Yes. Verteidiger, gut, theoretisch gesehen haben wir eigentlich nominell nur Maxi Mittelstädt und Robin Gosens als nominelle Außenverteidiger mit dabei. Wir haben 5 Innenverteidiger oder noch 4, nee, 3 Innenverteidiger oder 4 mit Rüdiger, Schlotterbeck, Thar und Waldemar Anton. Das schreit eigentlich fast schon nach einer Dreierkette, aber ich glaube, Wingback-Besetzung haben wir dann theoretisch gesehen nur Robin Gosens und Mittelstädt auf einer Seite und die andere ist ja auch nicht besetzt. Deswegen fühle ich da auch.
Ich würde safe Viererkette spielen.
Ja, ja.
Also ich würde safe in Mittelstädt
und Kimmich spielen. Aber RV spielen. Ja, ja.
Ja, ich würde da gar nicht überlegen, sofort. Bei der Nazi hat es sehr gut funktioniert, bei Nagelsmann auch. Und ich glaube, dass die Rolle weiß er auch. Und also sofort würde ich Mittelstädt und Kimmich da hinstellen.
Ja, also Gosens hat sich sowieso das Ganze so ein bisschen verscherzt. Ich glaube, der hat jetzt einfach ein bisschen Glück mit der Raumverletzung. Ich muss auch ehrlich sagen, Robin Gosens fühle ich nicht mehr so doll. Also das letzte Mal, wo der wirklich geil war, war bei der EM, bei der letzten EM, wo der da gegen Portugal das Tor gemacht hat. Das ist ja auch schon ewig her. Weiß nicht. Also,
aber da war auch Schienenspieler, ne? Ich glaube, also den muss man in der Dreikette spielen.
Ja, Linksverteidiger ist er natürlich nicht. Aber ich glaube, das erwartet er auch selber nicht. Gut, also Mittelstädt und Kimmich, äußere Verteidiger, ne?
Ja, ja, und zentral müsst ihr entweder Rüdiger mit Thar oder Rüdiger mit Schlotterbeck, oder seht ihr das anders?
Ich glaube, wenn du nach aktueller Form auch so ein bisschen gehst, musst du Rüdiger Thar wieder stellen.
Ja.
Wäre ich wahrscheinlich auch dabei.
Ja, wir sind ja alle drei Schlotterbeck-Fans.
Auch wenn Thar ist halt auch gerade nicht gut oder so gut wie letzte Saison, aber Schlotterbeck ist halt momentan echt ein bisschen am Struggeln. Ich glaube, Schlotterbeck tut man auch keinen Gefallen, wenn man den jetzt in der Nazi spielen lässt, weil der da auch oft mal ein paar Wackler hatte. Und ich glaube nicht, dass das so ein Spieler ist, den man da reinstellt zum Aufbauen, sondern eher, es ist dann noch schlimmer. Weil ich glaube, der hat schon schlechte Erfahrungen gemacht bei der Nazio.
So sieht's aus. Würde ich voll mitgehen. Wir kommen zu den beiden Sechser-Positionen und eine Personal, die ich hier unbedingt sehen will, ist Alex Pavlovic, Mann. Da habe ich einfach übel Bock drauf. Also das hätte er sich auch so verdient. Ich glaube auch, dass er das starten wird. Spielt ja bisher auch eine geile Saison und hat sich das, wie gesagt, zu 100% verdient, da seinen Einsatz zu bekommen. Dann ist halt nur die Frage...
Der Typ ist 3 Jahre älter als ich. So 3 Jahre jünger als ich.
Hilfe.
Rentner.
Dann
ist so krank.
Ist er schon mal gelockt und dann haben wir halt die Frage, Robert Andrich oder Pascal Groß?
Also ich sehe da Pascal Groß. Einfach, weil es auch schon richtig gut funktioniert hat. Andrich war auch immer so der Kandidat bei der EM, wo ich gesagt habe, okay, der ist halt echt irgendwie so am Austausch spaßen. Und ich finde, Groß hat das richtig gut gemacht. Und auf den kann man sich echt verlassen. Genauso wie ich es auch bei Pavlovic mittlerweile erwarte. Ich glaube, auch im DFB-Trikot wird der keinen Quatsch machen. Und bei Bayern, der strahlt ja so eine Sicherheit aus. Der verliert ja kaum den Ball. Also ich würde dann am liebsten mit den beiden sichersten gehen und dann mit Groß und Pavlovic halt.
Ich finde es schwer.
Ich auch.
Groß war krank am Anfang bei Dortmund, jetzt mittlerweile, weil Dortmund halt einfach nicht gut gespielt hat, aber der ist immer noch solider oder sehr, sehr guter Spieler. Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass er gegen Bosnien spielt mit Pavlovic und gegen Niederlande dann Andrich und Pavlovic.
Ich glaube sogar, dass Andrich spielen wird, aber ich hätte auch lieber Groß. Ich finde auch, dass Groß und Pavlovic einfach mehr Sinn machen, weil Groß ist vom Player-Type eher so ein Joshua Kimmich. Und Andrich und Pavlovic ist halt eher Doppel-Defensiv-6. Ich glaube nicht, dass das so geil funktionieren würde, um ehrlich zu sein. Dann würdest du halt Pavlovic so ein bisschen mehr Freiheiten geben im Spielaufbau, was er natürlich auch spielen kann, weil der Mann einfach alles gefühlt kann. Ich finde aber die Kombination und vor allem auch gegen Bosnien aus Pavlovic und Groß einfach ein bisschen geiler. Also gehe ich mit, würde ich auch so aufstellen. Gut, dann haben wir Flügelbesetzung. Wir haben theoretisch gesehen zur Auswahl Chris Führig, wenn man ihn nach vorne ziehen will, Robin Gosens, nur dass ihr die Option gehört habt. Jamie Leveling, Kevin Schade. Das wären eigentlich so die Options, die wir haben. Bei Musiala ist er nicht mit dabei.
Gnabry.
Ah, den habe ich, der wurde hier rechts bei den Stürmern eingezeigt, deswegen habe ich ihn nicht gesehen.
Ist da noch jemand im Sturm, der das spielen?
Flügelbesetzung. Wenn du Tim Klein ihn so auf den Flügel packen willst, ja.
Nee, boah. Ich habe mir das ein bisschen anders ausgedacht gerade in meinem Kopf, schon ziemlich sicher.
Also ich glaube,
ich glaube,
Serge Gnabry sollte safe spielen, oder? Ich gehe auch davon aus, dass er spielen wird.
Eigentlich schon, aber eigentlich habe ich gedacht, also Musiala wird's und unter Favertz hätte ich gern gesehen.
Na gut, Musiala sehe ich nicht dabei.
Ja,
aber dann... Favertz gar nicht dabei? Also
Favertz auch nicht dabei, der ist ja auch verletzt.
Ach so.
Deswegen wird Johnny Booker
dann Gnabry 100%. Ja, dann Gnabry wird's auf den,
auf der 10 wird's. Außen.
Ja.
Und wer außen noch?
Ein Stürmer.
Ja, wir haben ja dann Flügelspiele noch. Also ich glaube, Würz wird dann auf der 10 zocken, wenn die 4-2-3-1 spielen. Und dann hast du theoretisch gesehen halt noch, hey, Johnny Booker will ich jetzt nicht mit reinziehen. Du hast Kevin Schade, Leveling und Chris Führig als andere Option auf den Flügeln.
Ja, da muss man Leveling mit der Form.
Das wäre krass, Alter. Direkter Start. Ja. Ich wüsste halt nicht, wir könnten, ich meine, theoretisch gesehen kann Würz ja auch außen spielen, da musst du halt Doppelsturm spielen. Aber dann,
ja, das
dann,
in dann eher
musst du halt Kleindienst stellen.
Würde ich auch nicht. Wen haben wir noch mal im Sturm?
Undav wird auf jeden Fall auch starten.
Nee, gerade in der nominiert.
Hier wird nur Kleindienst und Undav gelistet, ohne Johnny Burkhardt.
Oh, wow. Burkhardt wäre halt gefühlt momentan auch geil, aber das wäre halt
ein bisschen zu schnell.
Aber Leveling ja genauso.
Ja. Also ich glaube, Undav wird safe starten. Den können wir schon mal reinpacken. Das ist eigentlich nur die Frage, theoretisch gesehen gibt es hier sau viele Möglichkeiten. Du kannst Kleindienst, du kannst Burkhardt, du kannst Kevin Schade, du kannst Jamie Leveling und du kannst Chris Führig stellen. Sind alle
Kannst jeden stellen halt. Du hast also Undav, Gnabry und Wirtz safe und die letzte Position gehen alle.
Genau, ja.
Hast du auf dem Schirm, wie gut Schade ist in der Premier
League? Nee, der wurde ja auch als allerletzter nachnominiert.
Shade, also, meint ihr, oder? Nicht. Der hat doch gesagt, der ist Shade.
Shade.
Ich werde den nicht Shade nennen, auf gar keinen Fall. Der ist Deutscher und da steht Schade, ich nenne ihn nicht Shade. Auf gar keinen Fall. Nur weil der jetzt voll in seinem Ami-Film ist und sich, nee, sehe ich nicht ein.
Ich finde es auch schwer, keine Ahnung.
Ich glaube, ich gehe mit Chris Führig, weil er einfach schon ein bisschen länger dabei ist als die anderen genannten Spieler. Ich glaube, Chris Führig wird da auf dem anderen Flügel starten. Wobei, der ist halt nicht in Form, ne?
Ja, der ist also, gar nicht in Form. Never mind, Alter.
Ich glaube, ich nehme Leveling sogar. Auch wenn ich Burkhardt Leveling irgendwie dann fast ein Coinflip finde, aber Leveling hat nochmal konstanter jetzt und mit Doppelbelastung die ganze Zeit abgespult und war echt gut, hat viel gespielt. Deswegen glaube ich Leveling.
Ja,
ich glaube, da könnte for real jeder starten. Selbst im Sturm.
Ja, safe.
Also ein Spiel wird safe Undav starten und lass in dem anderen Kleindienst starten. Also mich würde es nicht wundern.
Ja, wundern würde es mich auch nicht, aber ich glaube nicht, dass Kleindienst direkt starten wird.
Aber das ist bei Leveling ja das Gleiche. Das Gleiche irgendwie, deswegen. Das ist schwer zu sagen.
Ich glaube nicht, dass Undav beide Spiele von Anfang an starten würde, wenn man die Option noch dabei hat.
Das eigentlich müsste man ja jetzt ein bisschen alternativ aufstellen, aber das weiß nicht. Das soll Nagelsmann entscheiden.
Okay, sehr gut.
Das ist der Folgentitel. Ich lese nochmal vor, wir gehen rein mit Olli Baumann im Tor. Wir haben Kimmich und Mittelstädt auf den Außenverteidigerpositionen, Jonathan Tah und Antonio Rüdiger auf den IZIV-Positionen, Alex Pavlovic und Pascal Groß im Mittelfeld, auf der 10 Florian Wirtz, die außen besetzen Leveling und Gnabry und dann natürlich Dennis Undav Abi vorne mit drinne. So, werde ich auch in die Story posten, könnt ihr gerne abchecken. Und das komplementiert unsere heutige Episode. Schönes Länderspielpausen-Special. Ich hoffe, ihr hattet auch trotzdem ein wenig Spaß hier mit der Mittwochsepisode. Nächste Woche geht's dann ohne Montagsepisode wahrscheinlich weiter, rein direkt in unsere Preview-Show etc. Nächsten Mittwoch freue ich mich jetzt schon drauf, weil Länderspielpause ist einfach kacke und ich habe keinen Bock mehr. Das war's von mir, Freunde. Abschließende Worte gehören Jakob und Paul.
Yes, genießt eure 300.000, 400.000, die ihr mit jedem Spieler abends schön plus macht. Bei mir knallt es auch gerade richtig rein, was Gewinne angeht. Deswegen macht euch zum Länderspielpause-Millionär, wie wir, glaube ich, letzte Länderspielpause im Folgentitel gesagt haben. Und dann hat Tobi schon alles gesagt. Wir sehen uns Mittwoch wieder.
Ja, ich sag, genießt die freie Zeit.
Habe ich letztes Mal auch gesagt. Da hat mich Tobi richtig abgefuckt für.
Ja, kann er doch machen. Ist mir egal. Ich höre ihn da oben nicht. Aber ja, dann hören wir uns am nächsten Mittwoch wieder.
Los,
alter Frische. Macht's gut. Ciao.
Das war der Fernschuss-Podcast. Wir hören uns weiterhin jeden Montag und jeden Mittwoch. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst uns doch sehr, sehr gerne eine Bewertung da. Macht mal die 5 Sterne auf Spotify voll.